Sie leiten seit 18 Jahren die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg-Herrösge. Das ist gewiss eines der ungewöhnlichsten und auch interessantesten Museen der Welt, finde ich. Versammelt sind dort Werke, die in Psychiatrien entstanden sind, bildnerische Werke von Patienten, von Menschen, bei denen zum Beispiel Schizophrenie diagnostiziert wurde, die zum Beispiel Halluzinationen hatten und diese meist auf sehr eigene Weise zum Ausdruck brachten, ohne sich dabei an einem künstlerischen Stil ihrer jeweiligen Epoche zu orientieren. Das gilt für viele Werke und das ist ein Merkmal dieser rund 26.000 Arbeiten, die Sie mittlerweile in Heidelberg betreuen. Seit Sie Leiter der Sammlung sind, seit 2001, wird sie in einem ehemaligen Hörsaal der Medizinischen Fakultät gezeigt. Dort liegt ein Besucherbuch. Welche Reaktionen auf die Sammlung findet man dort, auf die Kunst von psychiatrieerfahrenen Menschen?
Wir haben das am Anfang öfter gehabt, dass Menschen auf dem Absatz kehrt gemacht haben oder nach kurzem Einblick in die Ausstellungsräume gesagt haben, sie ertragen das nicht. Das gibt es natürlich gerade auch bei Psychiatrieerfahrenen. Die Sammlung ist in der Nähe der Klinik für allgemeine Psychiatrie untergebracht in Heidelberg. Und wir haben auch Gruppen von Patienten dort immer wieder zu Besuch und manche können die Konfrontation mit der Geschichte und mit dem, was Menschen in den Psychiatrien passiert ist, schwer ertragen. Da schwingt natürlich eine ganze Menge mit. Da schwingt auch sicherlich oftmals Mitleid mit und das, was so im Kopf alles vorgeht. Damit hängt sicherlich auch zusammen, dass eine der häufigsten Einträge ist, Genie und Wahnsinn liegen eng beieinander. Das ist offenbar eine Erkenntnis oder eine Idee, die ganz viele Menschen nochmal aufschreiben müssen. Und ich glaube, wenn man sich versucht, von diesen Projektionen erst einmal freizumachen, dann passiert eigentlich bei jedem das, was die meisten Besucher, die fasziniert sind, auch berichten, dass sie in diese Bilder förmlich hineingezogen werden, dass sie den Eindruck haben, dass sie an die Persönlichkeiten herangeführt werden, die diese Bilder gemacht haben. Und es entstehen ganz viele Fragen. Es entstehen sehr viel mehr Fragen nach dem persönlichen Hintergrund auch als sonst bei Kunst.
Mit all dem beschäftigen Sie sich persönlich schon sehr lange, Herr Röske. Sie haben schon darüber promoviert. 1991 haben Sie die Dissertation vorgelegt. Der Arzt als Künstler, Untertitel Ästhetik und Psychiatrie bei Hans Prinzhorn. Was war denn Ihre Motivation, sich mit diesem ganzen Themenfeld zu beschäftigen ursprünglich?
Also offen gestanden weiß ich das auch nicht so ganz genau, aber es geht zurück jedenfalls bis in meine Schulzeit. Eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe, war das Buch Schizophrenie und Kunst von Leo Navratil, das 65 als Taschenbuch erschienen ist. Ich habe das in den 70er Jahren irgendwann in die Hand bekommen und ich glaube, ich dachte damals auch, wie so viele Psychiater, zum Teil sogar heute noch glauben, dass man eine Form von Spezialwissen erwerben kann, um Kunst nicht nur vom Psychiatrie erfahren, sondern Kunst allgemein zu interpretieren. So tritt Navratil mit seinem Buch auf, der irgendwie meint, ja, man kann das und das in den Bildern sehen. Wenn man nur ganz genau hinschaut, sieht man, da sind bestimmte psychische Krisen verborgen und so weiter. Und wahrscheinlich habe ich in den 70er Jahren auch gedacht, ich könnte auf diese Weise der Essenz von Werken und insbesondere auch der psychischen Essenz von Werken näher kommen, wenn ich mich mit diesem Gebiet befasse. Aber es hat mich einfach ungeheuer fasziniert. Mich haben die Bilder auch sehr fasziniert. Ich habe selber auch viel gemalt und gezeichnet früher und ich war auch ein sehr stark expressiver Maler und Zeichner in der damaligen Zeit. Ich habe dann 1980 die erste große Ausstellung der Sammlung Prinzhorn gesehen. Prinzhorn-Sammlung hieß sie damals noch, die war im Kunstverein in Hamburg zu sehen, da war ich auch noch in der Schule.
Das war eine Wanderausstellung, das war eine Wanderausstellung, die in Heidelberg begonnen hat.
Genau, ist immer noch eine der größten Ausstellungen, die überhaupt jemals stattgefunden hat mit Werken der Sammlung. Mehr als 800 Exponate gab es damals zu sehen. Ich habe vage Erinnerungen an die Präsentation der Werke, aber ich weiß noch, dass mich das sehr beeindruckt hat und wollte dann offenbar immer über dieses Gebiet arbeiten. Mein Zivildienst hat sich verzögert, dann habe ich erstmal angefangen zu studieren und im Studium erstmal Musikwissenschaft, dann Kunstgeschichte und Psychologie. Habe ich immer wieder auch mich mit entsprechenden Themen beschäftigt. Das war damals in Hamburg auch relativ leicht, weil da vollkommene Anarchie herrschte. Und wenn ein Student ein spannendes Thema bearbeiten wollte, war das immer möglich, dieses Thema durchzusetzen. Ich habe mich also immer mit kunstpsychologischen Themen beschäftigt und das hat auch immer gute Resultate Resonanz erfahren. Und dann war die Studienzeit zu Ende. Ich bin in die Psychiatrie gegangen mit meinem Zivildienst und habe anderthalb Jahre in Langenfeld Zivildienst gemacht und da auch in der Beschäftigungstherapie mitgearbeitet, aber habe auch auf dem Gelände gelebt und hatte direkten Umgang sozusagen mit dem gesamten Feld. Das war sehr beeindruckend. Und habe dann, als ich angefangen habe, selber an der Uni zu arbeiten, auch
und
immer
sind Sie
wieder
dort in der Psychiatrie auch schon auf Bildwerke gestoßen?
Ja. Ich habe sogar eine eigene Malstunde dann geleitet mit Patienten dort und mit den Patienten über die Bilder gesprochen und so. Das war ein ganz wichtiger persönlicher Kontakt auch und eine ganz wichtige weitere Anregung für mich, ja.
Also ich habe mir gemerkt, ein Ursprungsimpuls war quasi hinter die Werke, hinter die Bilder zu schauen, um auf die Motive der Künstler, die psychischen Energien, die seelischen Motive der Künstler zu stoßen. Hinter die Bilder schauen Sie, glaube ich, immer noch gerne, aber offenbar weniger auf die persönlichen Motive, auch nicht auf die Krankengeschichte, sondern auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Weshalb Menschen mit Psychiatrieerfahrung Kunstwerke schaffen. Weil es spiegelt sich ja auch in diesen Bildern das jeweilige Zeitgeschehen. Gerade zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg entstandene Werke zeigen diesen Zusammenhang von Militarismus, Kriegsangst. August Natterer hat behauptet, durch seine Visionen hat er den Ersten Weltkrieg, den Weltenbrand vorhergesehen und so weiter. Das ist der bildwissenschaftliche Ansatz, der auf dieses subjektive Verstehen gefolgt ist letztendlich.
Ja, ich finde das Spannende, gerade auch für Kunsthistoriker natürlich an diesen Werken, ist, dass wir da sehr komplexe Dokumente von Menschen in der Hand haben, die aus einer Außenseiterposition auf gesellschaftliche Fragen reagieren, ihre Außenseiterposition auf ganz verschiedene Weise immer wieder auch thematisieren und ganz verblüffende Antworten, zum Teil zur Kenntlichkeit verzerrte Wiedergaben dessen liefern, was die Gesellschaft damals beschäftigt. Also es ist fast so wie in so einem Zerrspiegel. Oftmals sieht man die Realität, die auch sonst die Gesellschaft beschäftigt, in diesen Werken auf neue Weise. Zum Beispiel eine kleine Figur, die zeigt Hindenburg. Und wenn man die Figur sieht, muss man auch denken, das ist eine Karikatur, denn sie zeigt Hindenburg als Hamster. Könnte man sagen, mit großen Ohren, einer kleinen Krone auf dem Kopf, einer spitzen Nase und einem Schuppenpanzer. Und wenn man dann den Kommentar von Karl Genzel, dem Bildschnitzer, dazu hört, ist es aber eine Apotheose. Er möchte eigentlich zeigen, dass dieser Mann als Familienvater wohlgenährt auftritt, dass er alles mitbekommt, was in der Gesellschaft vor sich geht, deswegen diese großen Ohren, dass er der eigentlich heimliche Herrscher Deutschlands ist, deswegen hat er die Krone. Und der Schuppenpanzer ist tatsächlich das abwehrende Moment, das ihn auch als Militärführer auszeichnet. Er ist eigentlich unverwundbar, das möchte er zeigen mit seinem Bild. Also da begegnen sich Apotheose und Groteske sozusagen in diesem Bild. Und beide Momente spielen eigentlich für die damalige Zeit auch eine Rolle. Also wir sehen darin bestimmte Tendenzen der Gesellschaft gespiegelt, aber in einer Weise deutlich und überspitzt, wie das sonst bei auch bildlichen Zeugnissen der damaligen Zeit, selbst bei Karikaturen, kaum so deutlich fassbar ist.
Und der Kriegsdienstverweigerer Thomas Röske hatte auch seinen Spaß, weil der Militarist Hindenburg karikiert wird.
Genau.
Den Grundstock dieser Sammlung, die Sie kuratorisch betreuen, Herr Röske, wurde von Hans Prinzhorn zusammengetragen. Vor fast genau 100 Jahren war das, zwischen 1919 und 1921. Der Zeitpunkt ist, finde ich, doppelt interessant. Zum einen, weil seit 1890 viele Psychiatrien gegründet worden sind. Das heißt, in der Hochphase der Industrialisierung hierzulande, als die Arbeitsfähigkeit und ein bestimmtes funktionales Verhalten im Erwerbsleben immer wichtiger wurde, da wurden auch immer mehr Menschen als abnormal qualifiziert. Deren Äußerungen vor allem hat Prinzhorn gesammelt aus der Zeit zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg. Und zum anderen ist der Zeitraum eben genau deshalb interessant, weil er direkt nach dem Ersten Weltkrieg, nach dieser kollektiven Psychose, diese Werke gesammelt hat. Er hat Kollegen in anderen Einrichtungen angeschrieben und darum gebeten, ihm Zeichnungen zu schicken, Gemälde zu schicken, Skulpturen, auch Textilarbeiten sind inzwischen in der Sammlung. Fast 6000 Werke sind so zusammengekommen. Und jetzt ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Hans Prinzhorn nicht nur Arzt war, sondern auch Kunsthistoriker. Und das führt natürlich zu der Frage, mit welcher Intention hat er gesammelt? Hat er sich erhofft, durch die Bildwerke als Arzt Einblicke in psychische Ausnahmezustände zu bekommen? Oder hat er eher mit dem Auge des Kunsthistorikers gesammelt, also auch ästhetische Entscheidungen getroffen?
Ja, sicherlich beides. Wir wissen nicht genau, was die Vorerfahrungen Prinz Horns waren. Er war mit Nolde in Verbindung gekommen, schon 1912. Nolde hatte sich für Werke von bestimmten Psychiatrieerfahrenen auch schon interessiert. Er hatte die Idee, dass er über diese Arbeiten, von denen er dachte, dass sie vor allen Dingen dem Unbewussten entsprengen, näher an Grundfragen über Kreativität herankäme. Also er sah sozusagen in den Werken der Psychiatrieerfahrenen eine Via Regia zum Urgrund schöpferischen Gestaltens. Das war so seine Idee. Eigentlich fast metaphysisch, also er dachte, dass sich da irgendwie Energien Bahn brechen, die ganz besonders rein verkörpert seien in diesen Werken. Aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass er nach dem Weltkrieg, nach diesen verheerenden Zerstörungen, nach dem Wahnsinn des Krieges sozusagen, einen Anstoß geben wollte, die Kunst neu zu beginnen, aus diesem verworfenen Stein sozusagen, aus den Werken von Randexistenzen der damaligen Zeit, um etwas Neues, Unverbrauchtes, Authentisches, er spricht von Echtheit vor allen Dingen, zur neuen Grundlage einer Kultur zu machen.
In einem größeren Kontext geht es dabei ja um so etwas wie psychische Energien der Kunst. So hieß mal ein Projekt der DFG, der Deutschen Forschungsgesellschaft, dessen Leiter Sie stellvertretend waren. Welche psychischen Energien finden Sie denn in den Werken der Sammlung Prinz Horn, Herr Röske?
Na, ich glaube genauso wie Prinz Horn auch, dass es keine typischen Merkmale gibt, an denen man die psychische Verfassung des Urhebers ablesen kann, weder inhaltlich noch formal. Aber es gibt eine Eigenheit vieler dieser Werke, die, glaube ich, auch die Besucher immer wieder anspricht, die man schwer anders titulieren kann als eine besondere Form von Intensität oder, ich will es mal versuchen zu formulieren, als eine Art von Spannung. Man merkt, dass hinter diesen Werken ein sehr starkes Bedürfnis steht, etwas mitzuteilen. Ich glaube auch nicht, dass diese Werke einfach nur für den Urheber geschaffen sind, sondern es geht eigentlich immer darum, etwas auszusagen, darzustellen, mitzuteilen. Und die Männer und Frauen, die das spüren, die diesen Drang haben, sind ganz auf das angewiesen, über was sie verfügen. Sie sind aber keine ausgebildeten Künstler. Sie sind eigentlich nicht ausgestattet dafür, eine bestimmte Botschaft, ein bestimmtes Anliegen bildnerisch umzusetzen, so wie es ihre professionellen Kollegen tun. Und stattdessen mobilisieren sie alles, was sie haben. Für sie ist das so wichtig, dass sie auch gar keine Frage danach stellen, welche Mittel sie einsetzen, sondern sie benutzen einfach all das, was sie haben. Und diese Spannung spürt man. Man spürt, dass da ein großes Anliegen ist und dass diese Leute eigentlich nicht dafür ausgerüstet sind und es gerade fertig bringen, ihre Botschaft zu formulieren. Und diese große Spannung, die ist, glaube ich, das Faszinierende auch an den Werken.
Nehmen wir doch mal vielleicht das berühmteste Beispiel, Adolf Wölfli. Welche psychische Energie finden Sie bei diesem Künstler mit Psychiatrieerfahrung, der auch 1972 bei der Documenta ausgestellt wurde von Harald Seemann? Was sehen Sie in diesen Werken, diesen teilweise sehr feinen und auch teilweise sehr kleinen Zeichnungen von Adolf Wölfli?
Na, ich sehe, dass er es fertig bringt, eine sehr komplexe Welt zu ordnen in seinen Bildern, die ja alle aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, wo man sich wirklich fragt, wie bringt er das zusammen? Es gibt Ornamente, es gibt figurative Bildelemente, es gibt Text und es gibt in den allermeisten Bildern sogar Notenschrift. Das füllt in immer wieder neuen, originellen Großkompositionen das gesamte Bildfeld aus, das bis in kleinste Details durchgestaltet ist. Da ist immer wieder ein ungeheuer komplexer Kosmos in diesen Bildern. Ich denke, jeder, der diese Bilder sieht, ist fasziniert davon, wie es diesem Mann gelingt, eine eigene Weltordnung sozusagen herzustellen in seinen Bildern.
Denken Sie auch die Biografie dabei mit? Also das heißt auch die Erkrankung, die psychische Erkrankung von Adolf Wölfli, wenn Sie so ein Blatt sehen?
Wir gehen in der Sammlung Prinz Horn eher als Kulturgeschichtler an die Werke und reden weniger über eine Erkrankung, sondern eher über das, was dann zu einer Diagnose geführt hat. Wir reden über die Lebenserfahrung dieser Menschen und versuchen, diese Lebenserfahrung in den Bildern wiederzufinden. Und bei Wölfli ist das sicherlich auch möglich, indem man zum einen darauf hinweist, dass er als Verdingbub gearbeitet hat, eigentlich als eine Art Kindersklave hin und her geschubst wurde in Berner Oberlandhäusern, dass er keine Liebesbeziehung aufbauen konnte, weil er immer wieder weggestoßen wurde, dass er deshalb delinquent wurde und insbesondere auffällig dadurch, dass er sich kleinen Mädchen unsittlich genähert hat. Das ist ja letztlich auch der Grund, weshalb er in die Psychiatrie kommt in den 1890er Jahren. Diese sehr komplexe, sehr leidvolle Biografie ist sicherlich auch die Grundlage für das, was man in den Bildern sieht. Er ist ja in den ersten Jahren vor allen Dingen auch damit beschäftigt, eine große fiktive Autobiografie zu schreiben, von der Wiege bis zum Grabe heißt es. Und da erfindet er sozusagen sein Leben neu, wie es hätte sein können. Wie es hätte auch sein können bei diesem sehr begabten Jungen, der selber nur eine Schulbildung von 3 Jahren erfahren hat und trotzdem sehr eloquent erzählen konnte, schreiben konnte und sogar musikalische Notationen zu Papier bringen konnte, obwohl es sind immer 6 Notenlinien und nicht 5. Das macht die Interpretation ein bisschen komplex, aber es sind Märsche und Ländler, die er aufschreibt. Und er zeigt damit auch, dass er sich in einer bestimmten Kultur verwurzelt. Auch seine Art der ornamentalen Gestaltung erinnert an Volkskunst der Berner Oberlandhäuser. Er kommt aus einer bestimmten Kultur und versucht, sich darin neu zu verwurzeln, auf eine sehr originelle Weise.
Man kann diese Geschichte, ich glaube, bei recht vielen Autoren der Werke der Sammlung Prinzhorn mitdenken. August Natterer ist ein anderes großes Beispiel, der auch heute ein Star der Outsider-Art ist, international. August Natterer war ein sehr erfolgreicher junger Mann eigentlich als Geschäftsmann in Würzburg. Das Geschäft hatte dann Schwierigkeiten, es kam eine psychisch sehr konfliktreiche Situation und an einem 1. April hatte er eine Vision. Und diagnostiziert wurde bei August Natterer Schizophrenie. Das ist eine psychische Energie, die oft positiv bewertet wird, wenn es um die Ursachen von Kreativität geht. August Natterer ist ein Künstler, der als Prinzhorn-Künstler gilt. Es gibt aber auch Künstler, die im Kunstbetrieb sehr erfolgreich sind, die auch die Diagnose Schizophrenie hatten. Agnes Martin zum Beispiel. Mhm. Finden Sie da die ähnlichen oder selben psychischen Energien bei der sehr erfolgreichen, international sehr erfolgreichen Agnes Martin, die 2015 ihre letzte Retrospektive in Düsseldorf hatte, 2004 ist sie verstorben, wo man die Krankheit als Psychiater möglicherweise auch in den Bildern sehen kann, den Zusammenhang von Melancholie und Ordnung?
Naja, Psychiater sprechen auch von Selbstrestitutionsversuchen in künstlerischen Arbeiten von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Man könnte versuchen zu argumentieren, dass die sehr stark vorhandenen Ordnungstendenzen in den Werken dieser minimalistischen Künstlerin auch damit zusammenhängen, dass sie die Unordnung sozusagen in ihrem Kopf in den Griff zu bekommen versucht. Es fällt ja auf, dass diese Arbeiten extrem fast meditativ ruhig ordnend angelegt sind in waagerechten und senkrechten.
Es sind oft Raster, es gibt Raster, in denen sind dann in den kleinen Quadraten Punkte. Das ist auch der große Bestandskatalog von ihr, das ist auf dem Umschlag, dieses Raster mit den Punkten zu sehen.
Genau, es gibt Raster, es gibt reine Liniengebilde, also wo man wirklich nur übereinander gelegte Linien sehen kann. Nur hat sie, auch als ausgebildete Künstlerin, eine Formsprache gefunden, die möglicherweise auch als eine Art Restitutionsversuch gesehen werden kann, vor allen Dingen aber auch funktioniert innerhalb des kulturellen Kontextes. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass Künstler mit ihren Formideen auch reagieren auf die Entwicklung der Kunstgeschichte und insbesondere der Kunstgeschichte ihrer eigenen Zeit und sich darin verorten. Das ist eine soziale Kommunikation, die oftmals bei sogenannten Outsider-Künstlern nicht vorhanden ist. Die folgen ihrer Idee und haben auch nicht die Möglichkeit, ein Vokabular zu entwickeln, das in dieser Weise mit der Gesellschaft in einem großen Maßstab kommuniziert, sondern sie arbeiten erst einmal ihre Ideen mit dem durch, was sie selber in ihrem bescheidenen Erfahrungskreis, wir sind alle in einer Bildwelt aufgewachsen, in einer Bildkultur, umsetzen können.
Ist das der Grund, weshalb eine Künstlerin wie Agnes Martin doch anders rezipiert, anders wahrgenommen wird als ein Künstler wie August Natterer, indem man irgendwann doch auf den Elektrotechniker stößt, der er war? Und bei Agnes Martin stößt man auf die ausgebildete Künstlerin. Bei Agnes Martin spricht man nicht zuerst über das, was Sie jetzt geschildert haben, also psychische Energien, die im Hintergrund stehen, psychische Erfahrungen. Sie hat eine lange Auszeit von 7 Jahren, in der sie nicht zumindest für den Kunstbetrieb Kunst gemacht hat. Und man nimmt sie anders wahr als Vertreterin der Minimal Art. Man sortiert sie kunsthistorisch ein. Das macht man mit August Natterer eher nicht.
Ja, ich meine, man spricht bei Agnes Martin sicherlich auch über psychische Energie, nämlich was diese Bilder mit dem Betrachter machen, dass die extrem beruhigend wirken natürlich auch und etwas Meditatives haben. Bloß da spricht man tatsächlich auch gleich von dieser Kommunikation. Bei den anderen Bildern bleibt man erst einmal, weil die Sprache in der Zeit fremd oder eigenwillig, eigensinnig, sagen wir mal, ist, erstmal bei den Werken selber und fängt an, Fragen danach zu stellen, warum jemand, der offenbar nicht in diesem Kommunikationsraster der Gesellschaft funktioniert, überhaupt sich daran macht, eine künstlerische Botschaft zu formulieren. Und dann kommt man eben doch sehr schnell auch auf die persönliche Lebensgeschichte dieser Menschen zu sprechen.
Ist Agnes Martin eigentlich eine Künstlerin, die auch in die Sammlung Prinzhorn gehört? Ist ein bisschen spitz formuliert. Ich könnte es auch sanfter formulieren und fragen, sollte man die Kunst von Agnes Martin nicht vielleicht doch auch zumindest teilweise im Kontext psychischer Ausnahmeerfahrungen rezipieren oder auch im Kontext einer Psychiatrieerfahrung? Also zum Beispiel stärker die Biografie in den Blick nehmen, um diese Kunst vielleicht doch anders zu sehen als nur im Kontext der Minimal Art.
Ich denke, künstlerische Interpretationen leisten ohnehin immer nur eine Facette im Blick auf Werke. Man kann Kunstwerke auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren. Man kann sie soziologisch interpretieren, man kann sie genderspezifisch interpretieren. Man kann auf den Künstler selber hören, was sagt er über sein Werk. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Facetten, über die man sprechen kann. Man sollte nur vermeiden zu sagen, eine Facette ist das Dominierende. Man kann auch bei August Natterer, obwohl er in einer sehr eigenwilligen, eigensinnigen Form seine Botschaften formuliert, trotzdem versuchen, diese Werke kulturgeschichtlich zu kontextualisieren. Das ist eigentlich immer wieder möglich. Diese Menschen, wie gesagt, sind genauso wie wir alle in einer Bildkultur aufgewachsen und benutzen natürlich auch das, was sie gesehen haben. Die sind nicht im Diskurs der zeitgenössischen Kunst verankert, aber sie nehmen auf, was an Sedimenten sozusagen der Avantgarde sich auch abgelagert hat in der allgemeinen, populären Bildkultur und machen sich darauf wiederum ihren eigenen Reim. Wenn man diese Werke interpretiert, dann muss man sicherlich eher, wie man das heute auch in der Kunstgeschichte tut, bildwissenschaftlich tun. Also nicht nur sozusagen immer gucken, was passiert in der Hochkultur, in der Kunstgeschichte im engeren Sinne, sondern was passiert in der Bildgeschichte und in welcher Weise sind diese Bilder in der Bildgeschichte ihrer Zeit verankert.
Sie haben zu Beginn gesagt, Herr Röske, dass Sie beitragen wollen zur Entstigmatisierung von psychischen Krisen und von Werken, die in Psychiatriezusammenhängen geschaffen wurden. Würde es zur Entstigmatisierung beitragen, wenn man Agnes Martin in diesem Kontext wahrnehmen würde?
Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der eine große Aufmerksamkeit da ist für psychisch abweichendes Verhalten und psychisch abweichende Erfahrungen. Und trotzdem wird Psychiatrieerfahrung und werden Psychiatrieerfahrene immer noch sehr stark stigmatisiert und ausgegrenzt. Ich war sehr beeindruckt von einem jungen Künstler, der vor einiger Zeit der Sammlung 4 Zeichnungen geschenkt hat. Das ist ein Student der Karlsruher Kunstakademie. Der hat eine schleichende Depression, die 2013 ausgebrochen ist und ihn 2 Jahre aus dem Studium katapultiert hat. Zwischendurch hatte er etwas bessere Momente und hat eine Zeichnungsserie angefangen, von der er nach seiner Genesung 2015/16 angefangen hat, 40 Blätter im Block auszustellen. Dann hat er festgestellt, 4 dieser Blätter sind ihm zu persönlich, weil sie seine Freundin zeigen, von der er sich vor dieser Krise getrennt hatte. Und die hat er dann rausgenommen und hat sie der Sammlung Prinzhorn geschenkt. Als wir zuerst darüber sprachen, war für ihn zweifelsfrei, dass er das unter seinem Namen tun würde. Und wenn wir die Sachen ausstellen, durften wir auch sagen, von wem die sind. Als es dann aber dazu kam, dass wir vor 2 Jahren diese 4 Blätter ausgestellt haben, habe ich ihn nochmal gefragt. Und dann hat er sich mit seinem Professor an der Karlsruher Akademie unterhalten. Und der hat ihm abgeraten, seinen wirklichen Namen zu verwenden und zugeraten, ein Pseudonym einzusetzen. Und das haben wir dann auch getan, obwohl ich sagen würde, für diesen jungen Mann wäre mit eigenem Namen aufzutreten noch wichtiger gewesen, persönlich, als diese Werke in der Sammlung Prinzhorn zu haben. Er hat eine Chance verpasst, würde ich sagen. Aber das spricht natürlich auch Bände über die Einschätzung der Kunstszene von psychischen Krisen. Ich glaube, es wäre gut, ähnlich wie das früher mit Homosexuellen gemacht ist, wenn man dazu schreiten würde, prominente Psychiatrieerfahrene zu outen. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon in der Gesellschaft etwas bewirkt. festzustellen, dass doch wesentlich mehr Menschen psychische Krisen durchmachen, als das gewöhnlich zugestanden wird. Dazu wäre so ein Vorgehen sicherlich wichtig. Ja.
Und wer sollte sich da outen?
Naja, manche Leute outen sich ja schon. Also Isa Genzken zum Beispiel hat vor 2 oder 3 Jahren in einem Interview das erste Mal zugegeben, dass sie auch Psychiatrieerfahrung hat. Das ist von der Kunstszene schon als ein wichtiger Schritt wahrgenommen worden und hat viele auch verblüfft. Ich finde, es ist auch eine sehr mutige Entscheidung gewesen. Ich denke, so etwas hilft tatsächlich auch dazu, solche Vorurteile abzubauen und anders über psychische Krisen nachzudenken.
Dann müsste man aber viele Künstler vielleicht doch nochmal in einem anderen Kontext erwähnen. Also es hat ja eine lange Tradition, diese Stigmatisierung zu vermeiden. Einer der berühmtesten Fälle ist Ernst Ludwig Kirchner, der in Kreuzlingen behandelt wurde, in der Klinik Bellevue bei Ludwig Binswanger, wovon die Ausstellung hier in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden auch erzählt. Als er dann entlassen war und in Davos gelebt hat, hat er versucht, an seine Krankenakte heranzukommen. Ich nehme an, Herr Röske, nicht, weil er seine Geschichte nochmal aus Sicht des behandelnden Arztes Dr. Ludwig Binswanger lesen wollte, oder?
Nein, er hat mitbekommen, dass nach dem Ersten Weltkrieg Psychiater als Kunstrichter aufgetreten sind und Entartung und Zersetzung in der zeitgenössischen Kunst gemerkt haben oder festzustellen gemeint haben. Es gibt einen beeindruckenden Satz in Prinzhorns Buch, der immer wieder zitiert wird, der lautet ungefähr, es ist genauso wenig beweisend und geistvoll zu sagen, dieser und jener Künstler arbeitet wie ein Geisteskranker, deshalb ist er geisteskrank, wie zu behaupten, Haeckel, Pechstein und andere machen Holzskulpturen wie Kameruneger, deshalb sind sie Kameruneger. Interessanterweise nennt er in diesem Zitat, obwohl er es besser wusste, den bedeutendsten Vertreter der Brücke nicht, Kirchner, weil er wusste, dass Kirchner Psychiatrieerfahrung hatte und dass es möglicherweise sogar gefährlich war, ihn in diesem Kontext nochmal hervorzuheben.
Also er wollte verhindern, dass dieses Verdikt des Verrückten über ihn gesprochen wird,
ja,
weil er dann gerade in dieser Zeit in eine bestimmte Richtung einsortiert worden wäre.
Genau, also Kirchner war natürlich bewusst, dass wenn diese Krankenakten irgendwie an die Öffentlichkeit kämen, dass das Nachteile für ihn haben könnte. Obwohl er in der Zeit, als er in der Psychiatrie war, zum Beispiel in Bellevue, sehr großes Interesse an Werken von Psychiatrieerfahrenen hatte. Mhm. Und wahrscheinlich sogar in seinen eigenen Werken von den Werken Else Blankenhorns beeinflusst ist. Aber später sagt er dann auch, das ist alles nichts. Ich will damit nichts zu tun haben, das ist keine Kunst, das sind Sachen. Er sagt immer nur Sachen, er spricht gar nicht mehr von Werken, sondern spricht nur noch von Sachen und versucht sich möglichst weit davon zu distanzieren.
Ja, er wusste offenbar, dass es eine lange Tradition der Pathologisierung von Kunst gibt in Deutschland. Und gerade in dieser Zeit, in der der Grundstock ihrer Sammlung zusammengetragen wurde, 1919 bis 21, und auch schon vorher, vor dem Ersten Weltkrieg, gibt es dafür viele Zeugnisse. Also es gibt eine Ausstellung von Paul Klee zum Beispiel 1906 in St. Gallen. Da steht eindeutig, das ist krankhaft, was dieser Mann malt. Genauso werden auch Bilder von Emil Nolde in dieser Zeit bezeichnet. Krankhaft, primitiv, triebhaft, tierisch. Das wird dann alles in eins genommen. Goethe hat schon davon gesprochen, dass die Kunst der Romantik eigentlich krankhafte Kunst ist. Und natürlich das schreckliche Beispiel ist immer der Nationalsozialismus, dass diese Kunst als krankhaft und entartet galt. Also sowohl die Kunst der Avantgarde als auch die Kunst von Psychiatrieerfahrenen. Und da hat Hans Prinzhorn offenbar versucht, sehr stark entgegenzuwirken, auch indem er ein Buch herausgegeben hat 1922, mit dem Titel Die Bildnerei der Geisteskranken. Da hat er 187 Werke zusammengefasst oder zusammen veröffentlicht. Was hat denn die Kunst zum psychiatrieerfahrenen Menschen für Hans Prinzhorn damals so außergewöhnlich gemacht? Er hat ja gleichzeitig die Avantgarde-Kunst gebasht. Er hat gesagt, die Kunst seiner Zeit, das sind fast durchweg rationale Ersatzkonstruktionen. Und die Bildnerei der Geisteskranken, wie er sich ausdrückte, die hat sich davon in einem positiven Sinne unterschieden.
Als echter, als authentischer. Also im Grunde ist es diese Idee, dass durch das angebliche Faktum, dass diese Werke quasi Eruption des Unbewussten seien, sich dort etwas Authentischeres äußert als sonst in Werken. Die anderen Künstler, die Expressionisten auch, sind viel zu sehr befangen in der Tradition, wollen zu viel, denken zu viel nach, konstruieren ihre Bilder. komme von außen sozusagen an die Bildidee heran. Und er meinte, dass Werke von Psychiatriepatienten eher direkt ein Ausdruck sozusagen der inneren seelischen Kraft sei.
Unverstellt, unmittelbar, unverfälscht,
genau,
unbeeinflusst.
Genau das
sind lauter Wörter, die mit Un beginnen, die Hans Prinzhorn dann auch verwendet in seinem Buch Die Bildnerei der Geisteskranken. Und da schließt er ja an diesen Mythos, den Sie jetzt schon skizziert haben, von Unschuld, Echtheit, frei von sozialen Erwartungen an die Kunst, arbeiten diese Künstler. Ist vielleicht auch der Grund, weshalb so viele Künstler immer wieder fasziniert waren oder auch sind von der Sammlung Prinzhorn. Da kann man durch die Geschichte gehen und viele legendäre Beispiele nennen. Oskar Schlemmer, Max Ernst, Paul Klee, Alfred Kubin und viele andere. Aber man wird auch noch in der, sagen wir mal, Gegenwart fündig. Bei Georg Baselitz zum Beispiel oder Arnulf Reiner, der sich mit der Sammlung stark beschäftigt hat. Der kreative Irre als Außenseiter, das ist doch eigentlich der Mythos, der damit in die Welt gesetzt wird. Welchen Anteil hat der Hans Prinzhorn daran?
Einen ziemlich großen. Also man könnte sagen, eigentlich verwirklicht sich damit nochmal oder radikalisiert sich auch die Idee des romantischen Künstlers, der nur aus sich selber schöpft. Das ist ja das, was seit Anfang des 19. Jahrhunderts auch erwartet wird, seit sich die Kunst sozusagen abgelöst hat von dem reinen Handwerk. Wollen wir eigentlich, dass der Künstler etwas von sich selber preisgibt? Wir erwarten seit der Zeit auch gar nicht mehr, dass wir die Werke vollständig verstehen können, weil sie eben so persönlich sind, weil sie aus dem Innersten kommen. Die Expressionisten haben das natürlich auch gesucht, unverfälscht. Ist ja auch eine ganz wichtige Vokabel, zum Beispiel in dem Manifest der Brücke. Natürlich ist diese Idee der direkten Expression etwas, das aus dem Geist der Moderne auch kommt und letztlich, wie gesagt, eine Verwirklichung eines Ideals ist, das man schon in der Romantik erwartet hat. Auch da beginnt man ja schon anders über den Wahnsinn nachzudenken, den Wahnsinn, den Künstler auch in einer bestimmten Weise zu schätzen. Nicht nur bei Hölderlin, sondern man denke zum Beispiel an Lenz, an Büchners kleines Fragment über Lenz zum Beispiel. Da wird bereits der Wahnsinn als etwas besonders Authentisches, Besonderes, aber auch etwas, das einen direkten Zugang zum Seelischen bietet, verherrlicht und gepriesen. Letztlich ist Prinzhorn in dieser Tradition zu sehen. Aber nochmal hervorzuheben, er ist auch der Erste, der in einem großen Maßstab überhaupt sichtbar macht, worum es ihm geht. Also 187 Abbildungen, so viele Werke waren damals noch nie vorher in irgendeiner Publikation zu sehen gewesen und dazu noch teilweise in Farbe. Also wenn man das Buch aufschlägt, wird man von einem Frontispiz begrüßt, das einen Würgengel zeigt in Farbe. Und das ist ein Bild, das auch durch die ungeheure Enge der Darstellung, ein Engel beugt sich mit einem Schwert auf einen auf dem Boden liegenden herab, an expressionistische Kunst der Hochzeit, also zum Beispiel 1415 Kirchners Kokottenbilder oder sowas erinnert. Prinzhorn zeigt dieses Gebiet, macht es überhaupt sichtbar und dadurch, dass er es ästhetisch bewertet und sagt, wir müssen auf diese Werke als ästhetische Äußerungen blicken und nicht nur als eine Form von Ausgeburt der Krankheit oder als diagnostisches Hilfsmaterial.
Aber das macht doch eigentlich auch Ernst Ludwig Kirchner, als er selbst Patient ist in Bellevue in Kreuzlingen. Man kann in der Ausstellung Psyche als Schauplatz des Politischen in der Kunsthalle Baden-Baden dieses Behandlungszimmer von Dr. Ludwig Binshanger quasi nacherleben. Heidi Bucher, eine Schweizer Künstlerin, hat eine sogenannte Häutung vorgenommen, hat also mit Gaze und Latex die Wände bedeckt in diesem Behandlungszimmer, das dann abgenommen. Und diese Wände aus Latex und Gaze hängen jetzt hier in der Kunsthalle Baden-Baden. Und gegenüber hängt ein Bildwerk von Else Blankenhorn, die Sie schon erwähnt haben, eine Langzeitpatientin von Ludwig Binshanger. Und von deren Werk ist Kirchner doch zutiefst beeindruckt, sodass er sogar schreibt, ich werde wohl meine ganze Malweise nochmal umwerfen müssen durch die unendlichen Anregungen, die ich hier bekomme. Was hat ihn so sehr beeindruckt?
Eigentlich auch eine ganz ähnliche Form von mythischer Auffassung, wie wir sie bei Prinzhorn finden. Er dachte nämlich, dass diese Frau vollkommen unbeeinflusst sei von der Kunst ihrer Zeit und trotzdem in ganz ähnlicher Weise Bilder schaffe, wie er sie früher schon beabsichtigt hat. Er sah darin auch eine besondere Form von Authentizität, von Echtheit. Sicherlich auch die Hoffnung, so etwas zu finden, das spielt aber auch eine ganz große Rolle. die Hoffnung, etwas zu finden, das unbelastet ist von der Kultur. Das ist so ein bisschen wie Wotan und Siegfried. Ich schaffe etwas, das ganz außerhalb der Kultur ist, das sich in einer unbeeinflussten Weise entwickeln kann und das mir zeigt, wie so etwas aussehen kann, wenn man etwas vollkommen unbeeinflusst schafft. Und auf diese Weise haben die Bilder von Else Blankenhorn sicherlich auch seine Werke dann ab 1918, 19 gewirkt.
Also diesen mystischen Gebirgsstil, ja. So nennen sie es, wenn die Bäume plötzlich rosafarbene Schatten bekommen.
Und er nennt es selber so.
Die Welt eigentlich eher unwirklich erscheint, die er darstellt. Ja. Und das hätte er nicht gemacht, ohne mit den Bildern von Else Blankenhorn.
Ich glaube, diese Bilder haben ihn zumindest bestärkt darin, auch nochmal etwas anderes zu probieren, als es in seinen früheren Werken der Brückezeit getan hat. Er war, wie er in den Briefen eben, Sie haben ja ein bisschen daraus zitiert, auch zu erkennen gibt, in einer Krise, auch in einer Schaffenskrise, nicht nur in einer psychischen und physischen Krise, die er zum Teil ja selber herbeigeführt hat, sicherlich auch, weil er nicht in den Krieg wollte. Und er sucht nach einem Neuanfang. Und diese Bilder von Else Blankenhorn, über die er ganz emphatisch berichtet, in Briefen und in Tagebuchtexten sind sicherlich so ein Anstoß gewesen, etwas Neues zu versuchen.
Etwas Neues wollte auch Max Ernst versuchen. Das ist ein anderes großes Beispiel, wie ein Künstler sich hat inspirieren lassen von der Sammlung Prinzhorn. Sein Ausgangspunkt, Max Ernst, war August Natterer. Ein berühmtes Bild ist Weltachse mit Hase. Das könnte fast ein Titel von Joseph Beuys sein. Und es ist eigentlich kaum zu beschreiben. Man sieht auf diesem kleinen Blatt, etwa DIN A4 groß, eine gewaltige blaue Fläche. Links oben hängt oder schwebt ein merkwürdiger, lichtockerfarbener Brocken. Schwer zu definieren. Rechts ist ein kaum verständliches Zeichen, ein Symbol, vielleicht ein esoterisches, man weiß es nicht genau. Unten liegt eine Form, eine Gestalt, ein bisschen pflanzenartig, hat aber einen Pferdehuf. Und darauf steht ein Hase mit angewinkelten Vorderläufen und schaut den Betrachter direkt an. Was hat denn jetzt den Surrealisten Max Ernst an diesem fast schon Rätselbild so begeistert, dass er sogar ein Motiv in seinem eigenen Werk, den Ödipus, nach einem anderen Blatt von August Natterer, dem Wunderhirten, gestaltet hat?
Er sagt ja selber später, durch das Buch von Prinzhorn hätte er bestimmte Verfahrensweisen kennengelernt, die dann für sein Werk wichtig geworden seien. Und die wichtigste Verfahrensweise, die man in den surrealistischen Werken von Ernst sieht, ist sicherlich das unvermittelte Nebeneinander heterogenen Bildmaterials. Das hat er schon in der dadaistischen Phase angewendet. Da hat er allerdings nur Pflanzenformen und Maschinenformen miteinander kombiniert. Nachdem er Prinzhorns Buch und insbesondere eben die Bilder von Natterer gesehen hat, fängt er auch an, Körper neu zu konstruieren, Menschenkörper neu zusammenzusetzen und damit den Betrachter auf eine ganz andere Weise anzusprechen, als das bisher möglich war mit seinen anderen Konstruktionen und Zusammensetzungen. Dieses Nebeneinander von heterogenem Bildmaterial, das die Surrealisten auch immer wieder erläutert haben mit diesem berühmten Zitat aus den Gesängen des Maldoror, die unvermutete Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Seziertisch. Das hat Ernst offenbar durch das Buch Prinzhorns kennengelernt. Und das wird dann auch letztlich für andere Surrealisten eine ganz wichtige Verfahrensweise, nicht zuletzt auch für Dalí zum Beispiel.
Also die Surrealisten suchten nicht, wie die Expressionisten, so haben Sie es vorhin gesagt, nach dem Eruptiven des Unbewussten, sondern wonach suchte ein Surrealist wie Max Ernst?
Ja, Prinzhorn beschreibt diese Bilder von Natterer ganz interessant. Er sagt, ich kann sie weder ästhetisch noch rational nachvollziehen. Sie schicken den Betrachter in einen Irrgarten ohne Ausgang. Das ist eigentlich ein Programmsatz für die Surrealisten, die Rationalität kurz zu schließen. Darum ging es. Und damit den Betrachter in seinem Denken über diese Bilder auf eine ganz andere Ebene zu heben. Also im Grunde geht es tatsächlich um eine Verfahrensweise, die das Denken kurz schließt.
Vielleicht ist Verfahrensweise das Schlüsselwort. Oder Sie sagen, es ist ein Simulationsversuch schizophrener Bilderfindung. Simulationsversuch der Surrealisten wäre dann das tatsächlich unterscheidende Merkmal. August Natterer, von dem, wie Sie zitiert haben, Hans Prinzhorn meint, er befinde sich in einer Art Irrgarten ohne Ende, also ein Prozess, den August Natterer nicht kontrollieren kann, während Max Ernst einen Simulationsversuch unternimmt, ein Verfahren sucht, eine künstlerische Strategie, die er natürlich kontrollieren wird.
Wie Dalí sagt, das Einzige, was mich von einem Wahnsinnigen unterscheidet, ist, dass ich nicht wahnsinnig bin. Und was er versucht dann in seiner Methodik, die er als paranoisch-kritische Methode bezeichnet, nochmal zum Ausdruck zu bringen, ist, dass bestimmte Bildideen, Kombinationsverfahren oder auch zum Beispiel das Vexierbildhafte, das sich auch in einer ganzen Reihe von Werken des Arno Prinzhorn findet, einzusetzen, um ähnliche Wirkungen zu erzielen, wie man sie in den Bildern der Sammlung sehen kann. Im Grunde geht es um Simulation, ja.
Aber es ist ein Kalkül, wenn man es ernst.
Genau.
Das würden Sie von August Natterer vermutlich so nicht sagen.
Nein, bei Natterer ist es kein Kalkül, sondern Natterer versucht tatsächlich, die Bilder, die er in jener Vision 1907 gesehen hat, zu rekonstruieren. Also er geht tatsächlich mit den Mitteln eines technischen Zeichners daran. Er will sie verstehen. Er will verstehen, was er da gesehen hat und versucht tatsächlich, Momente nachzugestalten und damit auch für sich zu analysieren. Darum geht es sicherlich.
Das Ergebnis ist teilweise recht ähnlich.
Ja.
Bei Ernst und bei Natterer.
Ja, genau.
Aber man geht anders heran an ein Werk von Natterer und an ein Werk von Ernst, so wie man anders an ein Werk von Agnes Martin und eins von Adolf Wörfli herangeht. Und diese Art der Gegenüberstellung durchzieht ja fast die Geschichte der Sammlung Prinzhorn.
Ja, weil sie anders funktionieren. Also die treten mit einer ganz anderen Geste auf, die sozusagen gleich ein Marke ist, dass wir es hier mit einer künstlerischen Aussage zu tun haben, die in einem ganz bestimmten Diskurs funktioniert. Und wir haben bestimmte Vorurteile über das, was wir sehen, und die werden sozusagen nochmal abgerufen, wenn wir bestimmte Marker sehen, die uns sagen, es handelt sich um ein Werk, das innerhalb dieses Kunstkontextes rezipiert werden kann. Dann laufen bestimmte Ideen ab. Wobei man natürlich auch argumentieren könnte, im Grunde leistet das, was Max Ernst macht mit seinen Bildern, schon etwas Ähnliches wie das, was das Bild von Natterer leistet, nämlich dem Betrachter auch eine komplexe Kombination von Bildideen in eine neue Ordnung zu überführen. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn man vielleicht auch versucht, von Inklusion in der Kunst und in der Kunstszene zu sprechen, dass man die Eigenheit der Bilder hervorhebt, dass hier jemand etwas mobilisiert, um bestimmte ihn persönlich beschäftigende Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Und das, was Natterer dabei mobilisiert, ist in der Zeit nicht etwas, das dem Kunstkontext entspricht. Er mobilisiert etwas, das in der damaligen Zeit noch kunstfremd ist. Also er greift etwas vor, das dann später gesellschaftlich und auch im Kunstkontext relevant wird. Vielleicht kann man das auch so formulieren.
Dann war er Avantgarde.
In gewisser Weise war er Avantgarde, ja.
Sie haben jetzt eine wichtige Formulierung gerade benutzt, Herr Röske, nämlich Inklusion. Ein wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Es ist eine breite gesellschaftliche Debatte, auch in anderen Zusammenhängen. In der Pädagogik spielt es gerade eine wichtige Rolle. Wie verstehen Sie denn Inklusion im Kunstbereich? Ist das die Integration der Werke aus der Sammlung Prinzhorn, psychiatrieerfahrener Menschen, in einen, sagen wir mal, normalen Kunstkontext, einer Kunsthalle, einer Staatsgalerie, eines Museums, wie auch immer? Oder wann ist diese Inklusion für Sie gelungen?
Also ich bin zum einen erstmal froh, dass wir hier in dieser Ausstellung auch in anderen Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst Werke der Sammlung Prinzhorn integriert werden. Die werden offenbar als eine Art von Bereicherung auch von Themen gesehen, die gesellschaftlich relevant sind. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren auch mehr und mehr mit Ausstellungsthemen von Kuratoren konfrontiert sind, die ganz selbstverständlich erlauben, Werke von Psychiatrieerfahrenen und sogenannter Outsider-Art mit einzubeziehen und diese dann auch als solche in ihrer Eigensinnigkeit zu ihrem Recht kommen zu lassen. Aber ich glaube, Inklusion ist eigentlich erst dann erreicht, wenn wir nicht mehr nur mit den geschilderten klischeehaften Auffassungen über die Hintergründe eines Kunstwerks eine Ausstellung betreten. Also nicht mehr nur erwarten, diese Werke stammen von jemandem, der die gleiche Wirklichkeitsauffassung hat, der die gleiche Art des Denkens über Realität hat wie ich, sondern auch bereit sind, gleich von Anfang an auch schon zu erwarten, dass wir da mit ganz anderen Wirklichkeitsauffassungen, mit ganz anderen Ideen über die Wirksamkeit von bildnerischer Gestaltung, zum Beispiel magisch und sowas, konfrontiert werden, als wir es bisher in Ausstellungen zu sehen gewohnt sind. Erst dann, glaube ich, wenn diese Betrachtergrundeinstellung sich geändert hat. Ich glaube, erst dann hat sich etwas grundlegend auch so verändert, dass wir davon sprechen können, diese Werke werden inkludiert. Und ich glaube, das ist eine Bereicherung der Kunst, zu akzeptieren, dass es diese unterschiedlichen Hintergründe von Kunstwerken gibt Und es wäre auch bereichernd sicherlich, um eine kritische Hinterfragung des Kunstbetriebs weiterzuführen und sich klar zu werden darüber, was wir als Kunst bezeichnen und was wir bisher als Kunst gesehen haben und wie viel Vorurteile dabei eigentlich ständig unhinterfragt weiter reproduziert werden, wenn wir Kunstwerke anschauen.